In Lukas 3, 16 bis 17, dort spricht Johannes der Täufer über Jesus. Antwortete Johannes allen und sprach: Ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich bin nicht würdig, ihm seine Schuhriemen zu lösen. Der wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Jetzt kommt der Satz, auf den es mir ankommt. Er hat die Worfschaufel in seiner Hand und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und den Weizen in seine Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Man ist manchmal geneigt zu sagen, die Spreu sind die, die nicht an Jesus glauben und das Leben gegeben haben, und die der Weizen sind die, die Jesus angenommen haben. Stimmt einerseits, aber wir sind alle Spreu und Weizen gleichzeitig. Wisst ihr, was Spreu ist? Was ist das? Das ist die Schutzhülle um das werdende Korn. Das sind Deckblätter, die den Blütenstand abdecken und auch das Korn. Wenn jemand ein unreifes Weizenkorn nimmt, das kannst du, wenn du drauf drückst, wenn es noch nicht hart ist, da kommt wie Milch raus. Das ist ganz weich und empfindlich. Also Spreu ist kein dämonisches Ding. Das ist ein Schutz für eine gewisse Zeit, wenn unser Herz empfindlich und Schutz braucht. Aber es kommt eine Zeit, da muss die Spreu weg. Habt ihr schon mal probiert, Spreu zu essen? Das kriegst du schwer runter. Da muss ein Pferd sein oder eine Kuh. Die schafft es, die Ziege auch, die frisst auch Disteln. Aber in unseren Hals bleibt es stecken und du spuckst es aus. Und da passiert etwas. Jesus ist derjenige, der die Spreu vom Weizen trennt. Die Spreu ist unser Selbstschutz. Die Spreu ist das, was du siehst, bevor du das Korn siehst. Um das Korn zu sehen, musst du die Spreu wegnehmen und dann siehst du das wahre Korn, das, wenn man es isst, Leben schenkt. In uns, den Gotteskindern, hat der Heilige Geist ein neues Leben hervorgebracht. Wort und Geist haben in uns ein neues Leben geschaffen. Aber keiner, der zum neuen Leben kommt als Wiedergeborener, hat seine alten Deckblätter in dem Moment verloren. Wir kommen mit dem, wie wir sind. Und jeder hat seine Mechanismen, sich zu schützen. Jeder hat seine. Der eine ist überängstlich, geht jeden Widerstand aus dem Weg. Ein anderer probiert, sich mit Stolz zu schützen. Manche, die gehen immer, bevor ich eine draufkriege, gehen die anderen eine drauf, die immer austeilen, um Leute von sich zu haben. Man könnte einen Psychologen fragen, was alles diese Schutzmechanismen sind. Gibt es aber Tausende. Die hindern aber, dass wir als lebendiges Weizenkorn gegessen werden. Wir sollen Speise für diese Welt sein. Und ich erlebe sehr oft, dass Gottes Kinder im Umgang mit Menschen dieser Welt ausgespuckt werden, weil sie entweder unerträglich religiös sind, weil sie stolz sind, weil sie selbst ängstlich sind, weil sie selber so viele Schutzmechanismen haben, dass die Leute sagen, ich krieg den Kerl nicht runter. Ja, den nimmt man im Mund, das widert mich an. Nein, ich habe schon erlebt, ein Gottesmann, der hervorragend von Jesus singen konnte, die Menschen sind angezogen worden in Scharen und gesagt, das war so toll. Und dann hat er einen Fehler gemacht. Er hat nicht über das Korn geredet und Jesus, der dieses neue Leben, sondern hat angefangen, von der Spreu zu reden. Ich mache das so und ich habe das so und ich. Er hat Fans gehabt am Ende, aber keine Nachfolger Jesu. Und so kann man ganz leicht diese Spreu lenkt vom Wahren ab. Wir merken oft gar nicht, was Spreu und was das Korn ist. Und dann kommt Johannes ins Spiel, sagt, Jesus wird Spreu und Weizen trennen. So, wie trennt man oder wie hat man früher die Spreu vom Weizen getrennt? Es gab den Dreschflegel, Dann hat man feste draufgehaut. Halleluja, jeder kennt es. Wieso kriege ich schon wieder so viel Prügel? Ich liebe dich, Jesus, und ich kriege nur auf die Nuss. Oder es gab die Methode, der Ochse, der einen Balken hinter sich herzieht und in Kreis läuft und dadurch diesen Balken die Körner. Kennt ihr den Ochsen in eurem Leben? Der Ochse, der über dein Leben dran denkt, was ist das für ein Narr? Was macht der mit mir? Es gibt viele Ochsen in deinem Leben. Die können auf der Arbeitsstelle sein, die können in der Gemeinde sein, da trampeln viele Ochsen rum. Manchmal benimmt sich auch der Pastor wie der Ochse in dein Leben. Und dann denkst du, warum muss ich das mit, warum? Das macht nicht immer Sinn. Ich weiß nicht, wer das war. Ein bekannter Prediger hat mal einen Satz formuliert. Er hat gesagt, Gott beleidigt manchmal unseren Verstand, um das Herz zu offenbaren. Wenn dir Dinge passieren, die nicht in deinen Kopf reingehen, auf einmal gehst du ab, du regst dich auf, du schimpfst und dies und das, ja. Und dann sieht man, was ist in deinem Herz, sobald man dich beleidigt, sobald man deinen Stolz, deine Ehre, deine Werte beleidigt. Reagierst du immer noch im Geist Jesu, voll Sanftmut, oder explodierst du, oder was kommt da raus? Wenn ich wissen will, was in einer Dube ist, ich nehme 10 verschiedene Duben, Etikette zugeklebt. In eine Senf, in eine Mayonnaise, in eine Ketchup, in eine Schuhcreme, in eine Zahnpasta. Ja? Wie willst du wissen, was drin ist? Du musst draufdrücken. Und wenn man auf dich drückt, kommt da Jesus raus oder kommt der Malcolm raus? Ja, das ist Druck. Und das ist der Ochse, der über unser Leben hinweg. Den lässt Gott zu. Der gehört dazu, damit sich die Spreu vom Weizen trennt. Freiwillig trennen die sich nicht. Die würden gemeinsam ins Grab gehen. Ja, aber nicht sich trennen lassen. Die haben mal dazugehört. Ein Leben lang hast du diesen Schutz gehabt. Ich weiß noch, als ich zu Jesus kam, ich war ein Mensch voller Menschenfurcht. Kam durch Drogen. Paranoia, Psychose, Menschenfurcht, das war das Riesending. Und ich war manchmal ich habe mich in ein Haus bekehrt, wo teilweise 80 Leute waren, mit denen ich gelebt habe. Da ist Menschenfurcht wirklich nicht besonders gut angebracht, vor allem wenn man auf dem Schlafsaal lebt mit vielen und keine Privatsphäre hat. Alice kennt es wahrscheinlich von Schloss Hurlach, ja. Privatsphäre war schwierig, ja. Im Schlafsaal, da stand ein Bett neben den anderen. Und dann mit Menschenfurcht. Super Mischung. Und ich weiß noch, ich sitze in dieser Wohnkammer, wo wir uns dann um 7 zum Kaffeetreffen abends getroffen haben. Da ging es Balaber los. Und es war für mich immer Spießrutenlauf, ohne Leute zu gehen. Und ich sitze mal da und ich habe 1000 Fragen im Kopf, aber ich konnte nicht fragen. Wer fragt, bekennt, dass er unwissend ist. Und der Stolz in mir hat gesagt, wenn ich jetzt den Mund öffne, oute ich mich als den Dummen. Also schweig. Ja, Unwissenheit und Stolz, üble Mischung mit Scham gemischt. Ja, das hält besonders gut dicht. Und dann kam ein Deutscher rein, der prophetischen Humor hatte. Der guckt in die Wohnkammer, es sind viele Leute, schaut mich an und fängt an, ein Sesamstraße-Lied. Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Dieses Reimchen hat mich so getroffen, dass ich gesagt habe, jedes kleine Kind weiß es, wieso bin ich so blöd und kann nicht fragen. Und dann habe ich gelernt, meinen Mund zu öffnen. Das war mein Schutz. Ich will mich nicht bloßstellen. Und es gibt 1000 verschiedene Dinge. Jeder von uns hat noch ein Stück Spreu. Jeder. Wir denken, wir sind sie los. Bis der Ochse kommt, dann merkt man, dass da noch was geht. Die nächste Stufe, nachdem der Ochse weg ist und das arme Korn sagt, boah, was das hat. Dann auf einmal gehen ganz neue Türen auf und du denkst, was ist denn jetzt? Auf einmal zieht ein Wind durch. Die Spreu und der Weizen liegen in einer Scheune, die 2 Tore hat, das nennt man Tenne. Und wenn der Wind aufkam, das war der Tag, die Stürme über unser Leben, dann kommt die Worfschaufel, der geht rein in diesen Haufen, wo Spreu und Weizen noch schön beieinander liegen. Zwar auseinandergedroschen, aber die liegen noch beieinander. Und dann wird das Korn in die Höhe geworfen. Dann wirbelt es durch die Luft. Das ist nicht schön gleichmäßig an den Schnürchen rauf und runter. Nein, Es wird dein Leben so durcheinander gewürfelt, dass du nicht mehr weißt, was oben und unten ist. Die Spreu wird rausgeweht, das Korn fällt runter. Und dann passiert etwas ganz Wichtiges, wo viele Gotteskinder Fehler machen. Wenn du in der Luft bist und alles wirbelt, mit was identifizierst du dich? Mit dem Korn oder mit der Spreu? Wer bin ich? Das, was ich jetzt 40 Jahre war, die Schutzhülle, die jeder von außen sieht, mein Image, mein Bild, das andere von mir haben, die auch das Bild in mir abrufen und ansprechen. Oder das Neue, was Jesus in mir gemacht hat, das nicht jeder kennt, das ist das Verborgene innen drin. Und da fangen an, manche Gotteskinder den Fehler zu machen. Sie identifizieren sich mit der Spreu. Das bin ich. Dann bist du immer noch religiös, aber dir fehlt das wahre Korn. Und da sagt Jesus, diese Dinge werden im Feuer landen. Die haben keinen Bestand vor mir. Matthäus 12, 38 bis 39, das sagten einige Schriftgelehrten und Pharisäer zu Jesus: Meister, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Er aber antwortete, gab ihnen zur Antwort: Ein Zeichen verlangt diese Generation, die doch böse ist und sich von Gott abgewandt hat, aber es wird kein Zeichen geben, nur das Zeichen des Propheten Jona. Dann sagt er, dieses von Gott abgelöste Gottlosigkeit ist nicht Atheismus. Satan ist gottlos, aber er ist kein Atheist. Er weiß, wo er herkommt, er weiß, wer Gott ist, er weiß, wer die Engel sind, er weiß, wer die gefallenen Engel sind. Er ist kein Atheist. Die Pharisäer waren keine Atheisten, sie waren gottlos. Du kannst ein Pastor sein, du kannst ein Apostel sein, du kannst ein wichtiger Mitarbeiter sein und du kannst gottlos sein. Gottlos bist du, wenn du nicht auf den Willen Gottes hörst. Du kannst am Tag dreimal gottlos sein und ein paar Mal gottgefällig. Je nachdem, wie du dich entscheidest täglich. Die Gottlosigkeit Halleluja, Jesus. Du kennst jeden hier. Und du weißt, wo wir stehen. Du weißt, wo wir stehen. Halleluja. Johannes 14, Vers 30 sagt Jesus: Ich werde nicht mehr viel mit euch reden. Es kommt der Fürst dieser Welt und in mir hat er nichts. Ich weiß nicht, ob ein Mensch hier im Raum das von sich selber sagen kann. Wir können es sagen, aber ob wir mit unserer Selbsteinschätzung richtig liegen, ist eine andere Sache. Jesus sagt, Satan hat in mir null Aktien. Da gibt es keinen Punkt, keine Altlasten, da ist nichts. Er hat nie etwas zugelassen. Wir stehen jetzt vor Ostern. Das ist der Zeitpunkt, an dem Jesus das höchste Opfer gebracht hat. Auf das wir schauen und sagen, was hat er für uns getan? Aber das ist eine Aktion gewesen, das Kreuz. Immenses Opfer. Aber die 33 Jahre vorher, nicht in Sünde zu fallen, sondern immer den Weg gerade zu gehen, ist eine immense Leistung. Wenn wir es schaffen, 3 Tage gerade zu laufen, ich habe keine Fehler gemacht, Selbsteinschätzung. Gott grinst und sagt, du weißt bloß gar nicht, was du alles gemacht hast. Aber wir haben ja alle unsere Lieblingsfehlerquellen, die wir vor Augen haben. Und wenn wir da nicht reindappen, sagen wir, ich habe ein gutes Leben gelebt. Gott sagt, ja, die 3 Dinge, aber die anderen 40 hast du nicht gesehen. Ja? Aber dann macht es einen Batscher und dann stehen wir wieder da, oh Herr, Gnade, büb, büb. Ja? Aber Jesus war immer auf dem Weg. Er musste 33 Jahre gerade laufen, ohne links und rechts wegzukippen. Nur dann konnte er das makellose Opfer für uns sein. Ansonsten hätte er selbst jemand gebraucht, der für ihn ein Opfer bringt. Musste er aber nicht, weil er nie gefallen ist. Und er hat gesagt, in mir hat der Fürst dieser Welt nichts. In uns findet er immer wieder mal was, vor allem die alte Spreu. Unseres Altes, womit wir uns identifizieren. Und du siehst es nicht. Es gibt Dinge, die hören wir durch die Predigt. Du kannst Predigten 10-mal hören. Aber es macht nicht Klick. Das ist wie mit Bibelstellen. Die liest du seit 20 Jahren und auf einmal kommt ein Tag, und denkst, hä? Was steht da? Habe ich noch nie gesehen. Aber du hast schon oft gelesen. Und so gibt es den Tag, wo Gott uns die Augen öffnet für diese Dinge. Und er wird sie in Zukunft vermehrt schicken. Die Ochsen, die Dreschflegel und die Stürme, die es wegblasen. Und dann ist es wichtig zu wissen, wer bin ich, mit was identifiziere ich mich. Ich habe mal dieses Jahr, war das glaube ich, oder letztes Jahr, die letzten 6 Monate schätze ich mal, hat jemand eine Prophetie gehabt, da ging es über Bürgerkrieg in den Gemeinden, denke ich, Bürgerkrieg in den Gemeinden, ich habe mir reingehört, denke ich, okay, Bürgerkrieg in den Gemeinden gab es im 30-jährigen Krieg 30 Jahre lang, wo ein Großteil Europas sich umgebracht hat. Als in Ruanda dieser Genozid war, da hat mir einer gesagt, er ist ganz verzweifelt, er kennt die Situation, der hat gesagt, Christen bringen Christen um. Freikirchler haben Freikirchler umgebracht. Dann gesagt, ja, nichts Neues, das gab es in 30-jährigen Krieg bei uns auch. Und dann hat er geredet und hat er gesagt, was sind die Gründe, warum sie sich umbringen? Und dann hat er irgendwann nur ganz kurz erwähnt, diesen prophetischen Traum, stolz und beleidigt sein. Stolz und beleidigt sein. Alice, wenn du mal durchgehst, an die Geschichte als Gemeinde, wie viele Leute sind gegangen wegen gekränkten Stolz und beleidigt sein? Ein Großteil fällt an der Stelle ab, weil sie sich mit der Spreu identifizieren. Bin ich gestorben mit Christus? Ja oder nein? Die Spreu muss weg. Es gibt so eine alte Geschichte, wahrscheinlich kennt ihr sie alle, aber ich wiederhole sie trotzdem nochmal. Ein junger Christ kommt zu einem alten geistlichen Vater und sagt, was heißt es, mit Christus gestorben zu sein? Und dann sagt der Alte, okay, ich zeig dir's. Gehen wir mal hier im Dorf, wo du wohnst, auf dem Friedhof. Sie gehen auf den Friedhof. Dann sagt, kennst du jemanden? Dann sagt, ja, der alte Bürgermeister da. Gut. Jetzt geh mal hin und hat er irgendwas Gutes gemacht? Ja, ja, die Skaterbahn hat er gemacht und für uns Jugendhaus hat er gemacht. Das war alles super und das, lob ihn mal dafür, ja. So, ja, das hast du echt gut gemacht und da haben wir als Kinder uns gefreut und Skateboard fahren und das Jugendhaus ging immer was ab und super, dass du es gemacht hast. Gab es auch was er schlecht gemacht? Ja, die Umgehungsstraße mitten durch unsere Straße, wir konnten nicht mehr schlafen und fängt an zu schimpfen. Und dann sagt er, und jetzt sei still beim Loben. Was hörst du? Er sagte, nichts. Dann beim Schimpfen, sei still, was hörst du? Er sagte, nichts. Er sagte, das ist gestorben. Ob man dich jetzt in den Himmel lobt oder ob man dich ungerecht behandelt, vor allen Leuten. Bist du gestorben oder nicht? Das siehst du an deiner Reaktion. Dann weißt du, wie viel alter Adam, alte Eva in dir noch lebt. Und die Christenheit wird in Zukunft schwere Herausforderungen haben. Es gibt diese Stelle, da geht es um die Endzeitreden, wo es heißt, und die Liebe wird in vielen erkalten. Kennt ihr die Stelle? Matthäus 24, 12 und 13. Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, wird gerettet werden. Es geht Gott um die Liebe. Gott ist Liebe. Und er hat uns geschaffen nach seinem Bild. Und Jesus, wenn du die Bergpredigt liest, da geht's um die Liebe, deinen Nächsten wie dich selbst. Da gibt's viele Stellen, wo es um die Liebe geht. Ich lese mal 2, 3 vor. Epheser 5, 1 an. Werdet also Nachahmer Gottes. Nachahmer Gottes. Ist ein ziemlicher Anspruch. Gott ist Liebe. Gott lässt es regnen und die Sonne scheint über Gerechte und Ungerechte. Ihr seid doch seine geliebten Kinder und lasst euer Verhalten von der Liebe bestimmen. Von der Liebe bestimmen. So wie auch der Messias seine Liebe bewiesen hat, als er sein Leben für uns hingab. Er brachte sich selbst als Opfergabe dar. Andere Stellen heißt, dass wir in Liebe gewurzelt und gegründet sein sollen. Wenn du von der Liebe abfällst, fällst du von Gott ab. Weißt du das? Dann kannst du super religiös noch sein. Jesus hat es mal sehr gut formuliert, Matthäus 7, 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Sein Wille ist, dass wir einander lieben, wie er uns geliebt hat, Nachahmer Gottes zu sein. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. So, das ist kein anticharismatischer Text. Dort steht nicht, ihr habt falsche Weissagungen, ihr wart falsche Propheten, steht nicht dort. Judas ist einer der Apostel gewesen, als Jesus sie 2 und 2 losgeschickt hat. Da steht nicht, immer wenn das Team, wo Judas dabei war, zurückgekommen ist, haben sie geheult, weil nichts passiert ist. Nein, dasselbe passiert wie bei den anderen Aposteln. Das hat alles funktioniert. Nur Judas werden wir nicht vor den Thron Gottes bei den Erretteten treffen. Der war nicht gottlos oder atheistisch. Er war aber von Gott losgelöst, weil er sich irgendwann fürs Falsche entschieden hat. Es gab eine Entscheidung und das heißt, und Satan fuhr in sein Herz. Mitten beim Abendmahl den heiligsten Akt, den Jesus mit seinen Jüngern zum Abschied gemacht hat. Satan konnte reinkommen in sein Herz. Und dann kam der kalte Wind in sein Herz. Die himmlischen Gaben, funktionieren und sind super. Ich weiß noch, als ich meine Frau kennengelernt habe, da war sie noch nicht gläubig, ja, ich hatte ihr Zeugnis hier schon gegeben, dass sie eigentlich nur vor der Polizei geflüchtet ist und dort war. Und ich habe für sie gebetet, Herr, berühre sie. Und ich habe immer gesagt, wenn die sich bekehrt, die liegt noch Lichtjahre hinter mir, bis sie da ist, wo ich stehe. Ich suche ja Gott schon vor meiner Bekehrung und sie war nicht religiös. Dann hat die sich bekehrt und innerhalb von ein paar Monaten hat die derartig geistliche Erlebnisse gehabt, die sie erzählt hat, wieso habe ich das nicht? Habe ich das nicht fair? Ich habe immer gesucht und die kriegt es in den Schoß geschmissen. Die wird weggebeamt in den Himmel, sieht Sachen und er sieht Engel und ich nichts. Aber da habe ich was begriffen. Um eine himmlische Offenbarung zu haben, dann nimmt Gott mal, wie macht er? Schnippt er mal. Du siehst den Himmel, du siehst die Engel, du siehst himmlische, es Reich Gottes, du siehst all die Dinge, du kommst zurück und du hast eine ganz andere Perspektive. Boah, ich habe die Klarheit, die Kraft im Himmel erlebt. Boah, Menschen mögen beeindruckt sein. Der Himmel ist null beeindruckt. Der Himmel ist von solchen Erlebnissen, ich habe die Kraft gesehen, die Herrlichkeit. Das ist, wenn ich durch Frankfurt gehe, ich habe Autos gesehen und Ampeln, ja, super. Die Frankfurter sagen, und wo, wann kommt der Hit jetzt? Was willst du mir sagen? Das juckt keinen. Im Himmel ist Kraft normal. Im Himmel sind diese Dinge ganz normal, alltäglich, wie bei uns in Frankfurt Autos und Straßen. Ein elektrisches Licht, boah, Wahnsinn. Ja. Aber was den Himmel beeindruckt ist, wenn Menschenkinder, die blind in diese Welt hineingeboren werden, wir werden geistlich blind hineingeboren. Und wir müssen durch Glauben, werden unsere Augen geöffnet. Und unser Herz wird durch Glauben verändert. Nicht, weil wir den Himmel gesehen haben, nein, weil wir es in Glauben Schritt für Schritt angenommen haben. Und uns durch das gehörte Wort im Glauben haben verändern lassen, ohne das zu sehen. Davor ziehen die Engel den Hut. Denn die Engel sind geschaffen als sehende Wesen. Die mussten nicht irgendwann mal, oh, das soll es einen Gott geben. Nein, die wurden sehend geschaffen. Die haben alles gesehen. Während wir die blinden Mäuschen waren, die Äuglein zu, bis die mal aufgehen und dann schemenhaft erkennen. Der Himmel hat Respekt und Gott vor Menschen, deren Herz verändert wird in das Herz Gottes. Gott sprach, lass uns Menschen schaffen nach unserem Bild. Und Gott ist Liebe. Und wenn unser Herz verwandelt wird, und der Egoismus von uns weggeht und wir nicht immer nur sagen ich, sondern wir, unser Vater im Himmel, uns, nicht mein Vater im Himmel, unser Vater. Wenn wir dorthin kommen, passiert was. Aber dazu muss der Dreschflegel manchmal kommen. Dazu muss der Sturm kommen, um die Spreu, die unser Ego umgibt, wegzunehmen. Zweite Korinther 2,15, denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch des Christus unter denen, die gerettet werden. Wir sollen ein Wohlgeruch sein. Wir sollen ein Wohlgeruch sein. Gibt die Stelle, wo es heißt, denn er wollte die Gemeinde wie eine Braut in makelloser Schönheit präsentieren, ohne Flecken, Falten, Fehler, heilig und tadellos. Er will all das an uns wegmachen. Wenn wir bestehen wollen für die schwierigen Zeiten, dann muss das weg. Ich habe es manchmal bei mir in der Gemeinde gesagt, wenn ich der Teufel wäre, ich wüsste, wo ich bei jedem drücken muss, dass der erstmal für 3 Tage ausgeschaltet ist. Ich wüsste, was ich sagen muss, dass die erstmal beleidigt sind und sich ein paar Tage nicht mehr blicken lassen. Wenn ich das schon weiß, normalerweise müsste ich drücken und da passiert nichts, der Schalter muss totgelegt sein. Aber es ist noch so viel alter Adam und alte Eva da, dass man ganz leicht ausschalten kann. Und es kommen diese Leute, die wissen, wo man den Knopf drücken muss. Und dann funktioniert plötzlich vieles nicht mehr, weil die Leute beleidigt sind, gekränkt. Die Alice will was machen. Ja, wo sind sie denn? Mein Pastor in Holland, da gab es einen, der sehr prophetisch war, aber ganz schnell eingeknickt. Dann hat er gesagt, der Wimbi, der hat Schuhgröße 86, den stehst du immer auf den Füßen. Immer beleidigt. Ich lese jetzt aus Hohenlied, da gibt es nochmal den Wind, der erste Wind, der durch die Tenne zieht, trennt Spreu vom Weizen. Der geht auch über diese Welt. Dort wird er viel andere, ganz andere Dinge durcheinander bringen. Aber bei uns bringt er auch manches Trend. In Hohenlied 4, 10 bis 16, da geht es über die Braut. Wir sind die Braut Christi. Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, meine Braut. Jesus freut sich über unsere Zuneigung und Liebe, wenn wir ihn suchen und mit ihm zusammen wollen. Wie schön ist deine Liebe. Meine Schwester, wir sind einerseits, ihr seid Brüder und Schwestern für mich, aber gleichzeitig sind wir auch die Braut. Deine Liebe ist viel köstlicher als Wein, der Duft deiner Salben bedörender als Balsamduft. Wenn wir geheiligt sind, wenn wir in Liebe vor ihm stehen, dann geht von uns ein Geruch aus im Himmel. Wie Honig ist dein Mund, meine Braut, Honig und Milch unter deiner Zunge. Wenn wir von Jesus reden, dann sollte Milch und Honig auch rauskommen. Die Menschen müssen schmecken von dieser Liebe in uns. Sie müssen es schmecken können. Deine Kleider duften wie der Libanon. Ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine Braut. Ein Lustgarten rankt sich aus dir. Granatäpfel voller köstlicher Frucht. Hennersträucher mit Nacken. Myrrhe und Aloe. Samt Balsamsträucher allerbester Art. Die Gemeinde Jesu ist ein wohlriechender Garten. Es ist keine Monokultur mit Rüben oder Mais. Es kann passieren, wenn Gemeinden, ich habe es erlebt, wenn alle in dieselbe Bibelschule gingen, die zum Verband gehört, sind alle Pastoren in dieselbe Richtung gekämmt. Okay, die haben ihren Kopf ein bisschen behalten, aber es geht oft vieles in dieselbe Richtung. Und wenn ich dort war, es schmeckt alles ziemlich ähnlich. Aber Jesus will, dass der Garten ein bunter Garten ist. Und da wird sehr viel beschrieben. Gewürzrohr und Zimt, allerlei Weihrauchgewächse. Ein Gartenquell bist du. Ein Gartenquell bist du, Alice. Ein Gartenquell bist du, Malcolm. Du bist eine Quelle in diesem Garten. Ein Brunnen lebendigen Wassers, das von Libanon her fließt. Nordwind, wach auf, du Südwind, komm. Wehe durch meinen Garten, lass seine Balsamdüfte verströmen. Komm, mein Geliebter, in deinen Garten, genieße seine köstliche Frucht. Der Nordwind hat den Regen gebracht in Israel. Und der Südwind bringt die Wärme. Wenn es viel regnet, es hat aber nur 4 Grad draußen, da passiert nicht viel. Es ist Wasser da, aber du guckst in deinen Garten und denkst, irgendwie geht wenig ab. Und wenn nur Wärme kommt, aber kein Wasser da ist, passiert auch wenig. Es ist beides da. Die Wärme und der Regen. Und dieser Wind, der durch diesen Garten hier, durch die Gemeinde, durch dein Leben, soll ein Wohlgeruch sein, dass die Menschen kommen. Es heißt, wir sind ein Wohlgeruch Christi. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du durch diese Gemeinde wehst und dass der Geruch nach draußen getragen wird, in die Stadt hinein. Dass wenn Evangelisation ist, dass der Wohlgeruch Christi durch die Straßen getragen wird. Jesus, du stellst dich hinter denen, die dich lieben. Und du stehst hinter uns. Und dass wenn wir den Mund öffnen vor Menschen und wirklich Milch und Honig und die Schönheit, deine Liebe, wenn wir darüber reden, dass du selbst hinter uns stehst und die Menschen dich sehen statt uns. Dass die Spreu weggeht, die uns so ungenießbar immer wieder macht. Komm du Südwind mit der Wärme. Komm du Nordwind mit dem Regen, der alles fruchtbar macht. Und bewässere alles. Halleluja. Und trag den Duft hinaus. In das Leben jedes Einzelnen hier, in das Leben der Gemeinde, dass der Duft viele anzieht, dass der Duft noch viele hierher zieht, der Duft deines Reiches, der Duft deiner Liebe, Jesus. Halleluja. Danke, Herr. Danke, dass du jeden kennst. Danke, dass du uns nicht lässt, wie wir sind. Danke, dass du uns besser kennst, als wir uns selbst. Gott sei Dank. Du weißt, wo noch die Altlasten sitzen. Und dass wir mehr und mehr dorthin kommen, dass wir auch sagen können, der Feind dieser Welt kommt, aber in mir hat er nichts. Jesus, So nimm diese alten Aktien, die er noch in uns irgendwo abgelegt hat, dass wir sie rauswerfen. Und dass wir nur unter deinen Zugriff stehen und nicht den Zugriff dieser Welt und den Zugriff des Fürsten dieser Welt. Danke, Jesus. Halleluja.